Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian.
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Überall-Geschichte-Podcasts. Hallo Alan.
Hi Mirko, hi.
Alan, warst du je oder bist du noch Mitglied der Kommunistischen Partei?
Du meinst die berühmte Frage der McCarthy-Zeit. Nein, ich bin oder war nie Mitglied der Kommunistischen Partei, aber ich hatte mal ein T-Shirt, eines dieser roten, ja, ich glaube, es war das Eishockey-Team der UdSSR oder so, ja, eine Zeit lang, ja, als wir noch in der Schule waren.
Für
waren
unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ihr natürlich wissen müsst, früher war Alan auch bekannt in den Straßen als der rote Alan, aber darüber redet er nicht so gerne. Genau. Und Alan, wir versuchen heute, du hast es gesagt, wir werden heute über diese Zeit sprechen in den USA, die McCarthy-Era. Und das hat natürlich alles auch einen, ja, leider sehr aktuellen Hintergrund, weil in den USA besonders wird wieder über politische Rache gesprochen. Donald Trump hat ja mehrfach angekündigt, dass er seine Gegner zur Rechenschaft ziehen werde. Und er macht das ja auch. Die Trump-Regierung geht politisch vor, rechtlich vor, gegen missliebige Medienhäuser, gegen Staatsanwälte, Universitäten, generell gegen kritische Stimmen. Auch immer begleitet von, ja, von diesem schrillen Sound, den wir mittlerweile leider zu oft kennen und hören. Trump, J.D. Vance, andere Aushängeschilder dieser MAGA-Bewegung reden von den Feinden Amerikas, die es zu besiegen gelte und so weiter. Also diese Rhetorik, die ganz viele Menschen in den USA, aber eben auch darüber hinaus, die auch wir mit einer anderen Zeit in Verbindung bringen, die uns erinnert an diese frühen 1950er Jahre in den USA als Angst und Paranoia das erklärte Stilmittel der Macht waren und wo eben auch ganz viele politische Karrieren, berufliche Karrieren, auch ganze Leben sprichwörtlich zerstört wurden. Und das ist eben diese Zeit des McCarthyism, wie es die Amerikaner nennen.
Genau. Und der Name, der dafür steht, der ist bis heute sprichwörtlich, Joseph McCarthy, ein Senator aus Wisconsin, der mit dem Kampf gegen angebliche und echte Kommunisten landesweit Schlagzeilen machte und ein ganzes Land eigentlich in Misstrauen versetzte. Und der Name McCarthy, der steht ja heute für eine ganze Epoche, aber damals, zu Beginn der 1950er Jahre, war das eigentlich ja einer von 100 Senatoren, weder besonders einflussreich noch irgendwie besonders bekannt. Und doch gelang es ihm in kurzer Zeit in den USA, diese politische Stimmung wirklich zu verändern, mit dieser Mischung aus Angst, Verdacht und auch medialer Inszenierung.
Und genau darum wollen wir in dieser Folge unseres Überall-Geschichte-Podcasts ein bisschen genauer hinschauen. Wir möchten uns fragen, wie konnte ein einzelner Politiker so ein Klima überhaupt schaffen? Also welche Strukturen, Institutionen, welche Stimmungen haben das möglich gemacht? Vielleicht gibt es da ja auch Vergleiche in die heutige Zeit. Was bedeutet dieser Feldzug für die Menschen, die ins Visier gerieten? In den Behörden, in den Universitäten, auch privat, im Kulturbetrieb und schließlich, wie endete diese Zeit? Wie endete McCarthys Macht dann schließlich? Was bleibt von dieser Zeit, wenn wir auch heute dann wieder vom McCarthyismus sprechen? Und bevor wir nun diese Mechanismen auch des McCarthyismus ein bisschen genauer ausleuchten, müssen wir uns natürlich auch dem Mann selbst widmen, ganz kurz. Ist ja eine sehr zwiespältige Figur, hat eine sehr interessante Biografie, also ist nicht so der geborene Strippenzieher, schreibst du hier in deinen Notizen aus Washington, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, dieser machtbewusste Puppenspieler, sondern eher einer aus der amerikanischen Provinz, kam aus Grand Chute in Wisconsin. Wer war dieser Mann, der plötzlich in den frühen 50er Jahren die politische Bühne betrat und zu dominieren begann.
Joseph Raymond McCarthy wurde 1908 geboren in eine kinderreiche katholische Bauernfamilie, also sehr arm. Die Mutter war aus Irland, der Vater war auch irisch-deutsch, aber die verstanden sich als irische Amerikaner. Und das Leben dort in Wisconsin ist ja bis heute ein Bundesstaat, der sehr von der Landwirtschaft geprägt ist. Das war damals erst recht natürlich einfach, rau auch und ja, entbehrungsreich. Und McCarthy, der musste dann auch mit 14 Jahren die Highschool abbrechen, weil er seinen Eltern helfen musste, die Farm zu bewirtschaften. Ja. Und er war dann schon 20, als er sich an der Highschool nochmals eingeschrieben hat, in einer anderen Highschool, schloss die Schule dann nach einem Jahr ab und er besuchte dann von 1930 bis 1935, also mitten in dieser auch großen Depression, in dieser schweren Wirtschaftskrise, besuchte er die Universität, die Marquette University, seine katholisch geprägte Uni, und er konnte das auch nicht einfach nur als Student machen, er musste sich das verdienen mit verschiedenen Gelegenheitsjobs, er war Tellerwäscher, also sprichwörtlich, Parkplatzwächter, Boxtrainer unter anderem, und er studierte zuerst 2 Jahre lang Elektrotechnik und dann Jura. Und dann hat er dann 35 sein Studium abgeschlossen mit einem ja, Rechtsabschluss. Und ich glaube, was man da schon gut sieht, ist, dass er auch aufgewachsen ist mit einem Selbstbild, dass er sich durchkämpfen muss. Und das ist sicher ja auch in der Biografie gut nachvollziehbar, aber er hat dann daraus auch eine Erzählung gebaut. Also der einfache Junge vom Land da, der gegen die Eliten antritt, diese Herkunft eben, ob echt oder überhöht, ist vielleicht gar nicht ganz entscheidend. Die wurde aber Teil seines politischen Markenzeichens auch.
Also diese Selbstinszenierung als Mann aus dem Volk, ja, ist ja heute wieder etwas, das man gerne in den Ring wirft, wenn man auf die politische Bühne tritt. Tönt auch so ein bisschen wie eine Wurzel zumindest dieser Anti-Establishment-Rhetorik, die uns heute überall begegnet, also dass er sich da als, heute würde man sagen, Werkstudent durchgekämpft hat und bis nach oben geschafft hat, tönt super. Die Frage ist natürlich, inwiefern, du hast von Selbstbild gesprochen, inwiefern war das damals schon kalkuliert?
Ja, ich glaube, McCarthy verstand es recht früh, wie stark auch solche Gegensätze wirken können. Beruflich war es bei ihm so, dass er dann nach dem Abschluss als Anwalt gearbeitet hat. Und schon da zeigte sich sein Muster, war ehrgeizig, laut, auch sprunghaft. Er verdiente sich übrigens nebenbei noch ein Zugeld als Spieler, also als Gambler. War auch so eine Seite von ihm. Aber er war eben auch sehr ehrgeizig und 1939 wurde er zum Richter gewählt mit nur 30 Jahren. Ich glaube, er war damals oder ist bis heute der jüngste Richter dieser Art, der in Wisconsin auf seinen Posten gewählt wurde. Und in dieser Rolle entwickelte er dann erst recht einen gewissen Sinn für auch, was eine Bühne ist, also den Gerichtssaal als Bühne. Ja. Und auch, wie man da Urteile fällt, die ja auch Aufmerksamkeit bringen. Einer seiner Biografen hat geschrieben, dass solche Urteile ihm immer näher lagen als jetzt die nüchterne Rechtsarbeit. Aber diese Rechtskarriere, das ist dann ganz wichtig, auch jetzt für seine Karriere, die währte dann gar nicht so lange, weil der Zweite Weltkrieg kam ja dann. Und 1942, als die USA in den Krieg zogen, meldete sich McCarthy freiwillig zur Marinefliegertruppe und offiziell war er Aufklärer im Pazifik, stationiert auf den Salomonen, also einer dieser Inseln. Und es ist schon so, also er flog dort auch Einsätze, aber keine Gefechte. Ja. Ich sage das, weil das gleich noch wichtig wird. Seine Aufgabe bestand darin, zu dokumentieren und Nachrichten zu beschaffen. Also er fotografierte Feindbewegungen aus der Luft, schrieb Berichte darüber. Aber nach dem Krieg schmückte er diese Zeit ziemlich heftig aus. Also er bezeichnet sich als Sportschützen, der 32 Missionen geflogen sei, manchmal auch 50. Und er behauptet, er habe ein Dutzend japanische Stützpunkte bombardiert. er nannte sich auch Tail Gunner Joe, also so ein bisschen der waghalsige Bordschütze. Ja, sehr schön. Und er halluzinierte dann auch oder behauptete von sich, ja, er hätte da ganz viele Kriegsverletzungen davon getragen und unter anderem ein schwer gebrochenes Bein. Und also dieses Bein, das hatte er tatsächlich gebrochen. Er sagte wahlweise mal, ja, das war beim Flugzeugabsturz oder bei Flakfeuer gegnerischem. Aber in Wirklichkeit passierte das während einer ausgelassenen Feier für Seeleute, die zum ersten Mal den Äquator überquerten. Also an Bord eines Schiffs, überhaupt nicht irgendwie in der Luft. Ja. Und okay. Ja, das war dann natürlich auch von seinen Kritikern später, wurde das auch recht deutlich danach widerlegt. Und auch sein Spitzname, Tail Gunner Joe, wurde dann eher mit einem gewissen Spott verwendet. Aber das ist vielleicht auch instruktiv, dann vielleicht für seine spätere Arbeit. Das machte eigentlich gar nicht so viel, dass sich diese Heldentaten nicht belegen ließen, weil die Geschichte funktionierte trotzdem irgendwie.
Ja.
Und gerade dann in Wahlkämpfen und 1946 geht er in einen Wahlkampf, also kurz nach Kriegsende, tritt er für den US-Senat an. Da, ja, da macht er dann auch damit Wahlkampf, findet auch da seinen Stil, ist grell, persönlich auch polarisierend und ja, geht da eigentlich mit Kampfgeist sozusagen in diese erste Wahl rein.
Ja, die Sache mit den fabelhaften Geschichten, die kennen wir ja heute auch, die müssen auch nicht immer stimmen, das funktioniert dann in der Regel trotzdem. Welche Themen nutzt denn Tail Gunner Joe, um sich politisch durchzusetzen?
Ich glaube, es waren weniger jetzt unbedingt Themen, die er sich zu eigen machte, sondern vor allem Emotion. Also diese, man muss sich das vielleicht so vorstellen, diese Nachkriegszeit in den USA, die war immer noch geprägt von einem gewissen Klima, das, ja, es war nicht so polarisiert. Also die Republikaner und die Demokraten zum Beispiel waren sich in vielen Fragen auch recht einig. Aber McCarthy hat da einen Stilbruch gemacht. Also er griff schon seinen innerparteilichen Rivalen, einen anderen Republikaner, mit dem er quasi um diesen Senatssitz kämpfte, als Karrieristen an. Ein alter Typ, der da einfach für sich selbst irgendwie im Amt sei, um sich selbst zu bereichern und inszenierte sich selbst als ehrlichen Kämpfer gegen Vetternwirtschaft, Korruption. Er war auch wirklich kein Angsthase, wenn es darum ging, zu übertreiben, Gerüchte auch in die Welt zu streuen. Und das hat ihm dann geholfen, gewählt zu werden. Aber politisch, du hast nach Themen gefragt, war er extrem vage im Senat in den ersten Jahren. Er stimmte anfangs sogar häufiger mit den Demokraten als mit seiner eigenen Partei. Also heute unvorstellbar. Aber eben, man muss sagen, damals waren auch die Parteien ein bisschen anders aufgestellt. Es gab konservative Leute bei den Demokraten, es gab liberale Leute bei den Republikanern. Das ist ja heute nicht mehr so. Aber trotzdem ist interessant, also der war jetzt da überhaupt nicht auffällig irgendwie. Er war auch wirklich das Gegenteil eines Schwergewichts in seinen ersten Jahren. Seine Reden im Senat waren oft unpräzise, improvisiert und ja, Alkohol war schon früh ein Thema. Kollegen beschrieben, wie er schon am frühen Nachmittag lallte im Senat und es gab auch Parteifreunde, die wirklich Abstand hielten. Und 1949, also kurz vor Ablauf dann seiner ersten Amtszeit auch oder gegen Ende, war er eigentlich ein Mann, ja, ohne Profil, er war verschuldet, er hatte einen angeschlagenen Ruf und seine Karriere schien eher wieder so auf dem absinkenden Ast zu sein. Aber eben, Themen. Er war entschlossen, etwas zu finden, das ihn unübersehbar machte.
Und das hat er ja dann offensichtlich auch gefunden, 1950, also mit dem Beginn dieser Zeit, die man als McCarthy-Ära heute auch ins Feld führt. Also diese Zeit, in der in Amerika auch die Angst umging vor der Sowjetunion, weil die Sowjetunion die zweite Supermacht des Planeten hatte, die Atombombe. China war kommunistisch geworden. Es gab immer wieder Schlagzeilen auch über Spionageaffären. Also es ist der Beginn dieser Spionagezeit des Kalten Krieges. Und dann kommt eine Rede gehalten in West Virginia, die McCarthy berühmt gemacht hatte. Worum ging es?
Es war eigentlich ein Abend zunächst, wie McCarthy oft hatte, ein kleiner Auftritt irgendwo. Dieses Mal vor dem Women's Republican Club in Wheeling, West Virginia, also in der Provinz. Ein Bankettsaal, so 300 Frauen, eine ja, eher kleine Bühne. Und McCarthy hielt dort dann eine Rede über die Feinde Amerikas. Und es war sehr, sehr apokalyptisch. Also ein Zitat aus dieser Rede, er sagte: Heute befinden wir uns in einer letzten entscheidenden Schlacht zwischen dem kommunistischen Atheismus und dem Christentum. Die modernen Verfechter des Kommunismus haben diesen Zeitpunkt gewählt. Und meine Damen und Herren, die Würfel sind gefallen. Sie sind wirklich gefallen. Und das ging dann so ein bisschen so weiter, also diese Endzeitstimmung. Und irgendwann zog McCarthy dann ein Papier aus seiner Tasche und sagte dann diesen Satz, der in die Geschichte eingegangen ist, in die amerikanische Politgeschichte. Er sagte: Ich habe hier eine Liste mit 205 Namen. Auf Englisch, ja. I have here in my hands a list of und so weiter. Und dann sagte er, das seien 205 Personen, von denen das Außenministerium wisse, dass sie Mitglieder der Kommunistischen Partei seien und trotzdem dort beschäftigt sind. Und ja, der Witz war, diese Liste existierte so gar nicht. McCarthy, der bezog sich auf ein altes Memorandum, ein paar Jahre zuvor, erstellt von einem Beamten des Außenministeriums. Und dort waren dann tatsächlich Fälle aufgelistet, bei denen dann sogenannte Loyalitätsprüfungen empfohlen worden waren. Also wir kommen später darauf zurück. Das waren also keine bestätigten Kommunisten, es waren Verdachtsfälle, teils auch längst ausgeräumt. Diese Liste war auch nie geheim. Viele der Personen arbeiteten längst nicht mehr im Außenministerium. War McCarthy egal, er nahm diese Zahl, formte daraus eine Behauptung und ja, variierte die auch ständig. Mal waren es 205 Namen, dann mal weniger, dann mal mehr. Aber das war also wirklich so der Beginn dieser Verdachtsmanie.
Ja, also ich habe auch gelesen, dass er offenbar am nächsten Tag nur noch von 57 Kommunisten sprach.
Und dann waren es mal 81.
Genau.
Und dann waren es aber dann wieder viel mehr. Also es ist wirklich so.
Und als Journalisten gefragt haben, wo denn die Liste sei, hat er sie angeblich verloren oder verlegt oder sowas. Also Aber er hat das sicher eindrücklich als, ja, als Momentum kreiert. Und die Frage ist natürlich reine Inszenierung? Fragezeichen.
Ja, es ist schon eine Inszenierung gewesen, aber eine sehr gute, wenn man es jetzt ein bisschen zynisch sagt, weil McCarthy wusste, wie sehr das Land auch, oder viele Amerikanerinnen, viele Amerikaner auch nach Erklärungen suchten, warum die Atmosphäre so war, wie sie war. Weil die USA waren ja eigentlich die Siegermacht des Zweiten Weltkriegs schlechthin. Aber der Kalte Krieg, der inzwischen ausgebrochen war, der hatte die Atmosphäre vergiftet. Es gab mehrere Gründe dafür. Ein Jahr zuvor war Alger Hiss, ein hochrangiger Diplomat, wegen Meineids verurteilt worden, weil der hatte tatsächlich spioniert für die Sowjetunion, hatte das bestritten, war dann ein aufsehenerregender Prozess, der wurde dann verurteilt. Und das war dann schon für viele Amerikaner ein Beweis, dass die Regierung unterwandert sein könnte. Und dann gab es noch was sehr Historisches, den Rosenberg-Prozess, also Julius und Ethel Rosenberg. Es war ein Paar, die wurden 1951 wegen Atomspionage zum Tod verurteilt und das Urteil wurde danach vollstreckt. 1953 bewegte die Nation wahnsinnig. Es gab danach in dieser Zeit viele Berichte über sowjetische Spionagenetze in Osteuropa, in der Tschechoslowakei, in Ungarn, Polen. Ja. Also da war, also es gab schon ein gewisses Material, das viele Amerikaner glauben ließen, dass der Kommunismus nicht nur ein äußerer Feind war, also Moskau und die Satelliten, sondern etwas, das auch innen eine Bedrohung war.
Das in der Gesellschaft da ist.
Genau, aus dem Innen der Gesellschaft. Und das war halt die Stimmung dann, die McCarthy genau traf. Also ja, er kam eigentlich zur richtigen Zeit sozusagen oder zur falschen, je nach Perspektive.
Ja, die richtige Rede zur richtigen Zeit.
Ja, sozusagen.
Wie fielen denn die Reaktionen auf seine Rede aus?
Viele Reaktionen waren entsetzt. Entweder weil sie alarmiert waren über den Verdacht, den McCarthy äußerte, eben weil sie das Gefühl hatten, okay, da ist ja vielleicht was dran. Oder, und das war die Mehrheit, weil sie schockiert waren über den Angriff aus den eigenen Reihen quasi auf die Destabilisierung der eigenen Regierung, die das ja war. Und es gibt ein Telegramm von Harry Truman, dem Präsidenten, an Joseph McCarthy. Man weiß zwar bis heute nicht ganz genau, ob er dieses Telegramm je abgeschickt hat. Es war aber eine Antwort auf eine Nachricht wiederum von McCarthy an Truman. Also der hatte diese Rede gehalten und dann hat er zwei Tage später sich, und das ist verbürgt, an den Präsidenten gewandt, hat ihm ein Telegramm geschickt und eben, jetzt gibt's diese Antwort von Truman, die vielleicht nicht abgeschickt wurde, aber die sehr gut zeigt, was der Gemütszustand war von Truman. Und er schrieb, das ist das erste Mal, dass ich von einem Senator höre, der versucht, seine eigene Regierung vor der Welt zu diskreditieren. Ihr Telegramm ist nicht nur unwahr und eine unverschämte Herangehensweise an eine Situation, die zwischen Mann und Mann hätte geklärt werden müssen, sondern es zeigt auch eindeutig, dass Sie nicht einmal ansatzweise geeignet sind, an der Arbeit der Regierung der Vereinigten Staaten mitzuwirken. Also großer Ärger, große Wut auch über diesen Joe McCarthy und sein Vorgehen.
Ja. Wie ernst war es McCarthy mit seinem Antikommunismus? Also ist er ein Ideologe? Ist es einfach ein Mittel zur Selbstdarstellung, um sich selbst zu profilieren, so Tailgunner Joe-mäßig? Ist es auch ein politisches, rhetorisches Stilmittel, um mehr Macht zu bekommen, Aufmerksamkeit zu bekommen?
Ja, das ist eine gute Frage und die hat die Menschen schon länger umtrieben und macht es zum Teil bis heute. Es gibt einen sehr interessanten Mann, der eine sehr klare Antwort darauf fand, das war Richard Rovere. Das war ein Journalist aus dieser Zeit. Selber war er auch starker Antikommunist, aber aus dem linksliberalen Lager sozusagen. Ja. Also er verachtete diesen totalitären Geist des Kommunismus, aber er glaubte halt auch, dass er den gleichen Geist auch bei den amerikanischen Antikommunisten der Rechten finden würde. Deshalb hat er auch ganz viele kritische Artikel über McCarthy geschrieben, für den New Yorker unter anderem. Und sein Fazit war so, dass er gesagt hat, Joe McCarthy habe nie wirklich an diesen Kreuzzug geglaubt, den er da in Gang gesetzt hatte. Also Antikommunismus, Patriotismus und auch die katholische Kirche, die er immer mal wieder bemühte, das sei für McCarthy einfach ein Mittel gewesen zur Selbstdarstellung. Also kein heiliges Anliegen. Und er schrieb dann, Zitat, im Spiegel muss McCarthy einen Betrüger gesehen und erkannt haben. Also der findet da ein recht klares Urteil. Es gibt andere, die das anders sehen, die schon überzeugt sind, dass er getrieben war von Ideologie. Aber vielleicht lässt es sich auch einfach nicht ganz so klar trennen.
Jetzt, McCarthy, das ist ja auch schon jetzt ein bisschen angeklungen, ist natürlich Teil eines größeren Ganzen. Er ist nicht der erste Antikommunist, er ist nicht der einzige. Es gibt sowas wie eine gesellschaftliche Atmosphäre, die zunehmend vergiftet ist aufgrund dieser Spionagevorfälle, aufgrund der Ereignisse auch, die weltpolitisch vor sich gehen. Wer waren McCarthys Vorbilder? Gibt es Strukturen in die er sich reinpflanzen konnte, um diesen Antikommunismus derart in die Mitte der Gesellschaft zu bringen? Worauf bezieht er sich auch?
Ja, ich finde es einen wichtigen Punkt. Wir reden heute auf dieser McCarthy-Ära. Aber es ist schon, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass McCarthy diese Paranoia und diese Antikommunistengeschichte nicht erfunden hat. Er hat sie dann einfach organisiert, in Anführungszeichen.
Ja,
weil das politische und gesellschaftliche Fundament, das war schon gelegt. Und man kann das gut zeigen an Harry Truman, der ja, wir hatten es vorher von seinem extrem kritischen Telegramm an McCarthy, aber der hat 1947 das sogenannte Loyalitätsprogramm eingeführt. Und dieses Programm, das verpflichtete über 3 Millionen Bundesangestellte, ihre politische Zuverlässigkeit überprüfen zu lassen. Das war eigentlich eine institutionelle Form von Gesinnungskontrolle. Und rund 300 Menschen haben danach ihre Stelle verloren. Viel mehr wurden untersucht, ohne dass da je konkrete Beweise auch vorgelegen sind. Aber die Signalwirkung, die war halt schon sehr groß. Also wer sich da irgendwie entfernte von der offiziellen Linie, der riskierte den Job.
Und es gibt ja auch noch das FBI unter dem berüchtigten, legendären Direktor J. Edgar Hoover. Welche Rolle spielt das FBI und Hoover vielleicht insbesondere bei diesem Aufstieg auch des McCarthyismus?
Ja, Hoover war schon auch ein Architekt dieser Strukturen, die das überhaupt möglich machten. Also nach Trumans Erlass von 1947, war es Hoovers FBI, das dann systematisch Informationen gesammelt hat über Personen und Gruppen, diese Informationen auch weitergegeben hat an Ministerien, an Behörden. Mhm. Und das Herzstück war dann am Schluss eine Liste des Justizministeriums mit sogenannten subversiven Organisationen. Und die wurde Ende 1947 auch öffentlich gemacht. Und der Punkt war ein bisschen, wer irgendwie dann mit solchen sogenannten subversiven Organisationen verbunden war, der war sofort unter Verdacht.
Also es gibt das Loyalitätsprogramm mit Liste, es gibt die subversiven Organisationen auf der Liste von Hoover. Wofür nutzte man nun diese Liste konkret?
Ja, diese Listen waren wirklich allgegenwärtig. Aber jetzt bei dieser Blacklist war es so, dass eben die Bundesebene, einzelne Bundesstaaten, Städte, das Militär, Rüstungsfirmen griffen darauf zurück. Das macht eigentlich diese Liste fast ein bisschen zu einem Standard für Personalentscheide.
Ja.
Und wer da betroffen war, der war auch sehr ohnmächtig. Man erhielt da nur knappe Hinweise. Sehr intransparent, also Quellen wurden auch nicht offengelegt.
Ja.
Und das ist jetzt meine elegante Überleitung zur nächsten Institution, die sehr wichtig ist. Auch im Kongress spielten diese Listen eine Rolle. Und dort, und jetzt nähern wir uns einem anderen Teil dieser McCarthy-Ära, gab es dieses berühmte Committee, also diesen Ausschuss, das House on American Activities Committee. HUAC genannt, mit der Abkürzung HUAC.
Ja.
Und die arbeiteten auch so. Die hatten Listen, machten Anhörungen aufgrund dieser Listen, die produzierten Schlagzeilen und so weiter. Und McCarthy selber war nie Mitglied dieses Ausschusses. Er saß ja im Senat, nicht im Repräsentantenhaus, wo dieses Committee tätig war. Aber dieses Committee war schon Ende der 40er tätig und er sah diese Bilder aus diesen Sitzungen und das inspirierte ihn auch. Das hat er dann auch mal gesagt. Das zeigt ihm auch, was möglich war. Also, dass man politische Loyalität nicht einfach irgendwie hinter verschlossenen Türen prüft, sondern laut inszeniert, auf einer Bühne, öffentlich verhandelt. Das hat ihn sehr inspiriert.
Ja, und dieses House on American Activities Committee, wunderbarer Name, zeigt ja auch, dass das, was wir heute mit McCarthyismus assoziieren, eben vor McCarthy begann. Also dass die Wurzeln dieses Phänomens, dieser gesellschaftlichen Stimmung auch einige Jahre früher schon da sind. Und es ist auch die Zeit, als dieses HUAC seine Tätigkeit aufnimmt, als Hollywood ins Zentrum der Ermittlungen rückt. Warum gerade die Filmindustrie?
Weil sie als sehr sichtbar war. Das House on American Activities Committee, das suchte nach Symbolen auch. Dinge, an denen man gut zeigen könnte, wie angeblich unterwandert alles war von den Kommunisten.
Mhm.
Und Hollywood war da schon ein gutes Ziel, weil es war halt glamourös, prominent, alle kannten es. Und das führte dann zu diesem ganz berühmten Fall von diesen sogenannten Hollywood Ten. Also es war so, dass im Oktober 1947 43 Filmschaffende vorgeladen wurden. Das waren Produzenten, Schauspieler, Drehbuchautoren. Und 10 von ihnen, das waren dann eben diese Hollywood Ten, die weigerten sich, die zentrale Frage zu beantworten, die du mir so schön gestellt hast, beim Eingang dieser Folge. Sind sie oder waren sie je Mitglied der Kommunistischen Partei? Und diese 10 Leute, die beriefen sich auf das Recht, auch politische Überzeugungen für sich zu behalten. Das waren vor allem Drehbuchautoren, muss man vielleicht sagen. Dalton Trumbo, Ring Lardner Jr., Albert Moltz, Lester Cole waren so ein paar Namen. Das waren, war auch keine einheitliche Gruppe. Ein paar von denen waren tatsächlich Kommunisten gewesen in den 1930ern.
Kein Verschwörungszirkel.
Es war eben nicht, es war wirklich nicht einheitlich. Und gewisse hatten auch nur losere Kontakte. Aber entscheidend war, das war vielleicht das, was sie einte, sie weigerten sich, Kollegen zu denunzieren. Also auch diese Frage, die immer kam in diesen Ausschüssen, wie war es dann mit dem und dem und dem und der, sie sagten darüber nichts.
Wie reagiert jetzt dieses House on American Activities Committee auf die Weigerung dieser Hollywood Ten, Kollegen zu denunzieren, Kolleginnen zu denunzieren. Die Bühne ist ja wie gemacht. Also man hat die größte mögliche Öffentlichkeit mit Hollywood. Was passiert?
Ja, das Komitee, dieser Ausschuss, der hat das gewertet als Missachtung des Kongresses. Dass diese 10 Hollywood-Leute da niemanden preisgeben wollten. Die wurden verurteilt und zu Haftstrafen auch verurteilt, zwischen 6 Monaten und 1 Jahr. Die Namen, die gingen sofort an die Presse. Und noch vor dem Ende der Verfahren erklärten dann die großen Studios in einem gemeinsamen Kommuniqué, ja, sie würden niemanden beschäftigen, der kommunistische Sympathien zeige. Mhm. Und das war dann der Beginn dieser Blacklist, die in Hollywood dann sehr wichtig wurde.
Und praktisch hieß das? Was genau?
Ja, praktisch war es eigentlich ein Berufsverbot. Und viele gingen nach Europa, flüchteten quasi. Einige andere arbeiten unter einem Pseudonym. Ich habe vorhin Dalton Trumbo kurz erwähnt oder name-checked. Der schrieb dann heimlich weiter, gewann 1956 unter falschem Namen den Oscar für The Brave One, also das Drehbuch. Ja. Es war wirklich in dem Sinn, wenn man auch zurückschaut, es war so ein wichtiger Moment, wo man wirklich sieht, wie dieser McCarthyismus, also diese Stimmung in der Kultur sichtbar wurde. Noch bevor McCarthy selbst dann seinen eigenen Ausschuss hatte, notabene, zu dem kommen wir dann noch. Schon da zeigte also eigentlich dieses Fall, wie wirksam auch dieser öffentliche Druck sein konnte.
Und was passiert, wenn McCarthy dann tatsächlich seinen eigenen Ausschuss bekommt, wenn Tail Gunner Joe dann selbst die Bühne betritt? Das werden wir uns anschauen nach einer ganz kurzen Pause. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran. Bis gleich. Da sind wir wieder in der zweiten Hälfte dieser Überall-Geschichte-Podcast-Folge über die McCarthy-Ära, die McCarthy-Zeit in den USA in den frühen 1950er Jahren. Allen, lass uns wieder zur Figur zurückkehren, Joseph McCarthy. Er ist jetzt im Senat, er hat seine Bühne, er hat seine Liste, die er angekündigt hat, hat die Aufmerksamkeit. Wie geht er weiter vor? Wie nutzt er auch diese politische Plattform des Senats konkret?
Ja, im Senat ist es ja so, dass er bis heute so, dass der Senat Untersuchungsausschüsse hat, die sehr mächtig sind. Und das gab es auch damals schon. Und McCarthy war Vorsitzender des Permanent Subcommittee on Investigations im Ausschuss für Regierungsoperationen. Also das war ein Unterausschuss, der eigentlich eine Art Haushaltskontrolle durchführte. Also auch die Finanzen überprüfte, ob da die Reglemente eingehalten wurden und so weiter. Also er hatte den Auftrag, also dieser Ausschuss hatte den Auftrag, die Regierungsarbeit zu durchleuchten. Und McCarthy wurde Vorsitzender dieses Ausschusses und er nutzte jetzt die Möglichkeiten maximal aus. Und das sah so aus, dass er Zeugen per Vorladung erscheinen ließ, unter Eid setzte, immer auch ganz schnell rabiat mit Missachtung des Kongresses drohte. Ja. Und er verlegte dann entscheidende Passagen in öffentliche Hearings, oft auch mit täglichem Rhythmus. Das war eine bewusste Entscheidung, weil viele dieser Hearings finden auch hinter verschlossenen Türen statt, besonders wenn es um sensible Regierungstätigkeiten geht. Aber McCarthy ging es darum, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Und so entstand dann eine eigentlich Serie von Momenten sozusagen, die zuverlässig Schlagzeilen erzeugten. Und er zielte vor allem auf Regierungsteile, die große Außenwirkung hatten. Also das Außenministerium, die US Information Agency, das war eine Behörde, die auch zum Beispiel Auslandsbibliotheken betrieb, und die Voice of America, diese Rundfunkstation, die ja heute von der Trump-Regierung zugrunde gerichtet wurde gerade. Später dann auch Einheiten der Armee, also das Army Signal Corps zum Beispiel. Und McCarthy hatte einen Stab. Und der ging so vor, dass er dann Personalakten sichtete, Korrespondenz, Reiseabrechnungen, Bibliothekskataloge, und diese Leute formten dann Frageketten, die auf die Loyalität zielten. Also gab es irgendwelche Mitgliedschaften in linken Organisationen? Gab es frühere Kontakte? Hatte vielleicht jemand mal eine Unterschrift gesetzt unter einen Appell oder unter eine Petition und so weiter. Also was eigentlich gedacht war als Haushaltskontrolle, wurde zur Gesinnungsprüfung.
Ja. Und ist ja auch eigentlich ironisch, weil gerade zum Beispiel Voice of America ja dann für die Widerstandsbewegung in der Sowjetunion ein zentraler Anker wurde, wo man sich eben orientierte und die westlichen Werte vermittelt bekam. Und
guter Punkt.
Ja, genau.
Ja, das stimmt.
Du hast gesagt, McCarthy ist Vorsitzender dieses Ausschusses. Er kreiert auch dieses öffentliche, dieses medienwirksame Moment mit seinen Befragungen. Er macht das aber nicht allein. Also wer steuert das operativ für ihn mit? Wer ist in seiner Crew?
Ja, ein wichtiger Name, und auch da gibt es dann einen Bezug zu heute, war Roy Cohn. Das war der Chefjurist von Joseph McCarthy. Roy Cohn war später Anwalt von Donald Trump. Aber in dieser Zeit war er Chefjurist von McCarthy. Da gab es noch jemanden anderen, der berühmt war, David Shine. Und Frank Cohn führte viele dieser Verhöre selbst. Also präparierte Aktenmappen, legte dann auch den Zeugen Auszüge vor, baute daraus Widersprüche. Und Shine, der andere, der reiste dann oft mit, sichtete auch Listen, schrieb Memoranden. Und das war dann ein Trio sozusagen, McCarthy, Cohn und Shine. Und wenn dann die eine öffentliche Vorladung machten, so ein Hearing, dann hatte oft McCarthy die Rolle, dass er eingriff, unterbrach, Kernaussagen wiederholte und dann auch Zahlen wiederholte.
Und mit Zahlen ist er ja gut.
Ja, ist er sehr gut, genau. So gut wie ich, ja. Aber mit mehr Zynismus. Nein, also das war eigentlich ein bisschen das war ein Schauspiel auch. Und sehr auffällig war, dass Dokumente aus diesen Untersuchungen, teils aus Behörden, teils auch aus vertraulichen Informantenkreisen, immer wieder gezielt an die Presse gespielt wurden. Ja. Und das war dann wie diese zweite Spur, die diese Hearings immer begleitete. Also man hatte am Morgen Schlagzeilen, am Abend dann das Radio und das Fernsehen danach. Das war wie ein Grundsound zu diesen Hearings, war, dass immer alles auch in den Medien verhandelt wurde. Und du hast jetzt gesagt, die Zahl, das war das Muster. Also zuerst wurde irgendwie eine Zahl angekündigt oder eine neue Liste. Dann hat man da eine Reihe von Zeugen vorgeladen mit ähnlich gelagerten Fragen und am Ende war dann oft gar nicht unbedingt ein förmlicher Befund. Also da wurde jetzt niemand irgendwie dingfest gemacht, aber es blieb halt so ein Eindruck, der weiter wirkte irgendwie dann sich nicht mehr aus der Welt schaffen ließ. Und genau das machte dann diesen Ausschuss zu dieser Bühne, wo dann ein Verdacht öffentlich gemacht wird und dann irgendwie von Hearing zu Hearing fortgeschrieben wird.
Jetzt ist aber so, dass in der ersten Hälfte der 50er Jahre, als diese Hearings permanent gezeigt wurden, ja auch viele Künstler gerade darauf reagiert haben und dieses Klima der Angst auch versucht haben zu verarbeiten oder darzustellen. Und einer von ihnen war der Schriftsteller und Dramaturge Arthur Miller. Also ganz bekannter Name. Und der hat ein Stück geschrieben, The Crucible, also auf Deutsch Hexenjagd. Und dieses Stück gilt bis heute eigentlich als literarische Allegorie auf den McCarthyismus. Wie kam Miller zu diesem Stück und vielleicht auch, was ist die Botschaft dahinter?
Arthur Miller hat die Anhörung des HUAC, also dieses ersten Ausschusses da in Washington, als nächste Nähe verfolgt. Und er hat dann 1952 begonnen, ein Stück darüber zu schreiben, wie Menschen in einer Gesellschaft unter Druck geraten, irgendwie Schuld zu bekennen. Und als historische Parallele hat er die Hexenprozesse von Salem gewählt. Die gab es wirklich im Jahr 1692, da im sehr puritanisch geprägten Neuengland, also diese Kolonistenzeit. Und das war eine Zeit, wo falsche Anschuldigungen und öffentliche Bekenntnisse ebenfalls Existenzen zerstörten. War auch etwas, das viele Amerikaner kannten, das lernt man in der Schule in den USA, diese Hexenprozesse von Salem. Ja. Und das Stück erzählt dann von einer Gemeinde, die sich durch Verdächtigungen eigentlich selbst zerstört. Also Bauern, Geistliche, Nachbarn, alle irgendwie beschuldigen einander, mit dem Teufel im Bund zu stehen. Und wer dann gesteht, wer sich schuldig bekennt, der wird verschont und wer sich weigert, wird gehängt. Und das ist dann ja das eine Thema, das andere ist dieses öffentliche Bekenntnis auch, der Zwang, etwas zu sagen, das nicht stimmt, um zu überleben. Dass das halt wirklich dann sehr wichtig wird. Und das thematisiert er in diesem Stück und The Crucible hatte dann, glaube ich, 53 Premiere in New York. Und ja, die Verbindung zur Gegenwart war für das Publikum unübersehbar eigentlich. Also Figuren, die unter Zwang gestehen, um ihr Leben zu retten, das ja, war ziemlich eine offensichtliche Parallele.
Ja. Also der findige Zuschauer, die findige Zuschauerin oder Leserin, die war sich durchaus bewusst, dass da angespielt wurde auf McCarthy und seine Crew.
Ja.
Wurde Miller dafür selbst zum Ziel? Also ich kann mir vorstellen, wenn so ein Stück publik wird, dann kommt man ebenfalls selbst in die Schusslinie. Mit welchen Folgen auch für Miller?
Ja, er wurde selbst zum Ziel. Er wurde 1956 vorgeladen vor dieses HUAC. Und man wollte wissen, ob er in den 1940er Jahren an Treffen von linken Schriftstellern teilgenommen hatte. Und man verlangte von ihm auch, dass er Namen nenne. Also eigentlich all das, was er aufgearbeitet hat in diesem Stück, das muss er jetzt selber machen. Und Miller sagt auch, ja, ich bin an ein paar dieser Treffen gegangen, aber er weigerte sich, andere zu denunzieren. Mhm. Und der Ausschuss verurteilte ihn deshalb auch wegen Missachtung des Kongresses. Ja. Ein Berufungsgericht hob das dann allerdings später wieder auf. Und ihm selbst schadete dieses Urteil wahrscheinlich auch nicht dauerhaft, aber es ist schon so, es isolierte ihn auch. Also in den USA mieden ihn Produzenten und Fernsehstationen. In Europa war er dagegen gefeiert als Stimme des kritischen Amerika. The Crucible war ein sehr erfolgreiches Stück, auch in Europa, London, Paris, Berlin, mehrere Sprachen übersetzt.
Ja.
Aber ja, für ihn persönlich war es, glaube ich, schon schwierig. Er hat das später auch so beschrieben, dass ihn weniger eigentlich der Verlust dann von Rechten erschüttert habe, weil er konnte immer noch alles machen, aber der Verlust von Vertrauen, also das Gefühl, dass Menschen einander plötzlich irgendwie misstrauten und das hat schon auch Spuren hinterlassen dann.
Wenn wir jetzt ein bisschen von Miller wegzoomen, wir haben über Hollywood gesprochen, über Miller, also die großen Namen, die großen Anhörungen, Prozesse, also das sichtbare Gesicht des McCarthyismus, wenn man so will. Wie hat sich diese ganze Stimmungslage, dieses Klima des Verdachts, der Denunziation, der Angst auch im Alltag gezeigt, in den Schulen, in Behörden, in Geschäften. Es gab ja, ich habe eine Anekdote gefunden, dass man offenbar sogar eine Firma verdächtigt habe, weil sie kommunistische Eiscreme hergestellt habe. Also sie hat rosa Eiscreme verkauft und pink, verdächtig nahe an Rot. Also da wurde ja auch auf absurdeste Weise irgendwelche kommunistische Verfehlung herfabuliert. Ja. Also wie wirkt sich aus auf den gewöhnlichen Menschen im Alltag?
Ja, es ist schon so, dass diese Mechanismen weit über die Politik und über Washington und über diese Kongressausschüsse hinaus wirkten. Also dieses Loyalitätsprogramm, das wir schon diskutiert hatten, das hat ja schon Millionen dann Bundesangestellte eigentlich erfasst und eben auch Bundesstaaten, Städte macht diese Prüfung. Und interessant finde ich den Bildungsbereich. In New York zum Beispiel mussten Lehrer eine Treueerklärung zur Verfassung unterschreiben und in Kalifornien verlangte man von Hochschuldozenten, dass sie schriftlich bestätigen mussten, dass sie keiner Organisation angehörten, die gegen den amerikanischen Staat gerichtet sei. Und wenn sich jemand weigerte und diese Fälle gab es, dann verlor er oder sie ziemlich schnell den Job. Also es gab hunderte Lehrkräfte, die entlassen wurden oder auch sehr oft freiwillig eigentlich von einem Posten zurücktraten. Und es gab Universitäten, an denen es dann auch sogenannte Clearance Committees gab, also so Gremien, die wirklich Personalakten überprüften, Empfehlungen abgaben, darf man diese Person weiter beschäftigen oder nicht. Also es gab wirklich eine innerbetriebliche Überwachung auch und das reichte natürlich auch darüber hinaus. Also es war wirklich dann auch so, dass in der Verwaltung Mitarbeiter aufgefordert wurden, auch Leute zu melden, die unzuverlässig waren, also in Anführungszeichen unzuverlässig. Es gab Beamte, die angeben mussten, ob sie Verwandte hätten, die denn im Ausland leben würden. Und es gab ganze Organisationen, die dann in den Dunstkreis des Verdachts gerieten. Und wenn man da Mitglied war, war das schon ganz schwierig. Und Gewerkschaften gehörten dazu, Friedenskomitees, die es ja im Kontext dieses Kalten Kriegs oft gab. Auch Bürgerrechtler waren oft Ziel dieses Verdachts. Irgendwie ist das ja kommunistisch.
Ja. Und also das muss ja dann auch die politische Kultur verändert haben, die Medien. Wie zeigt sich das? Wie wirkt sich das dann letztlich aus? Also man kommt ja in eine Spirale rein.
Ja, die öffentliche Debatte ist das eine. Es war schon so, dass wirklich auch große Sender und Filmstudios Distanz hielten zu allem, was als kritisch gelten konnte. Es gab eine gewisse Selbstzensur, auch in den Medien. Es gab natürlich auch Leute, die Widerstand machten. Also es gab Journalistinnen und Anwälte, die die Rechtmäßigkeit auch dieser Ausschüsse in Frage stellten, Gewerkschaften, die mobilisierten gegen Entlassung und so weiter. Aber eben das flächendeckende Schweigen, das war auch Teil dieser Zeit. Und ich finde interessant ist auch, dass man das auch sieht, wie sich das im Privaten ausgewirkt hat. Es gibt zum Beispiel Umfragen aus dieser Zeit, wo die Hälfte der Befragten sagt, sie mieden politische Gespräche, auch im Familienkreis, weil, ja, man hat Angst, vielleicht wird man dann irgendwie noch denunziert. Und der Historiker Richard Rovier, der hat einmal geschrieben, das Land habe sich in private Inseln zurückgezogen. Mhm. Also das heißt, es gab nicht unbedingt viele Gesetze, es gab keine formelle Zensur in dem Sinn oft, aber es gab eine Atmosphäre, in der sich Menschen wirklich selbst beschränkten. Aus auch Angst und Vorsicht.
McCarthys Aufstieg war ja rasant, also innerhalb Monate, innerhalb von Jahren ist er zu einem der mächtigsten politischen Figuren des Landes geworden. Schier endloser Einfluss und eben auch Macht aufgrund dieser Angst, die er gesellschaftlich gesät hatte. Aber genauso schnell kam dann ja auch der Bruch oder sein Ende. Also seine Karriere endete 1954, so rasant, wie sie begonnen hatte, innerhalb von wenigen Monaten. Was war der Auslöser? Also warum fällt jemand so rasant wieder runter nach diesem furiosen Aufstieg?
Ja, das ist wirklich interessant, weil der Aufstieg war wirklich furios. Und was ich ganz interessant fand, ich habe jetzt mir nochmals diese Meinungsumfragen auch angesehen in dieser Zeit. Und es ist schon so, dass McCarthy eine große Popularität hatte. Es gab viele Leute, die ihn hassten und verabscheuten, aber er hatte auch sehr viele Anhänger. Und Anfang 1954 war eigentlich McCarthy auf dem Höhepunkt seiner Macht, kann man sagen. Sein Ausschuss, der hatte hunderte Personen befragt, er war immer in den Schlagzeilen, hatte wirklich Einfluss, aber dann hatte dann begonnen, sich auf das Verteidigungsministerium zu konzentrieren, konkret auf die Armee. Ja. Und sein Vorwurf war, die Armee, also wenig überraschend, auch dort vermutete er kommunistische Elemente. Es gab einen kleinen Fall, den er als Auslöser nahm. Roy Cohn, sein Mitarbeiter, der hatte versucht, einen befreundeten Armeeangehörigen vor einer Versetzung zu bewahren. Die Armee weigerte sich und McCarthy beschuldigte dann die Armee öffentlich, dass sie ihn erpressen wolle. Also es geriet so ein bisschen außer Kontrolle. Ja. Das Verteidigungsministerium forderte dann eine Untersuchung gegen McCarthy selbst wegen Amtsmissbrauchs und das spitzte sich dann immer weiter zu.
Ja, also Tailgunner Joe wendet sich gegen, lustigerweise ja dann auch gegen die Institution, der er im Selbstbild, in der Selbsterzählung ja ganz viel verdankt. Und aus dieser Wendung wird ja dann auch, oder daraus resultiert ja dann auch diese berühmte Serie von Anhörungen, die in die Geschichte eingegangen sind. Wie muss man sich das jetzt vorstellen?
Im April 1954 begannen die sogenannten Army McCarthy Hearings. Und das waren Hearings, die eine riesige Audienz hatten, also ein riesiges Publikum. Die dauerten 6 Wochen, wurden vollständig im Fernsehen übertragen. Das war ein Novum für diese Zeit. Ja. Man schätzt, dass etwa 80 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner zumindest Ausschnitte davon mitbekommen haben. Und McCarthy war eigentlich zunächst ziemlich überzeugt, dass er auch da die Kontrolle hat. Aber diese Übertragungen, diese Live-Übertragungen, die zeigten dann eben ganz vielen Leuten, was sie zuvor nur in diesen Ausschnitten gesehen hatten. Das war sein aggressiver Stil, seine Unterbrechungen auch seine persönlichen Angriffe. Und dann gibt's eine Szene, das war am 9. Juni 1954. An diesem Tag griff McCarthy einen Anwalt der Armee an. Und zwar persönlich. Joseph Welch, dieser Mann. Und er unterstellte dem Mitarbeiter von diesem Herrn Welch kommunistische Verbindungen. Und war das übliche McCarthy-Innuendo, Verdacht um Verdacht um Verdacht. Und dieser Welch, der reagierte dann mit einem Satz, diese Worte, die sind wirklich in die Geschichte eingegangen, er sagte, have you no sense of decency, sir, at long last? Also, haben Sie denn gar kein Anstandsgefühl mehr? Und dieser Ausspruch, have you no sense of decency, der ist wirklich, ja, legendär geworden und das ist deshalb so, weil die Stimmung damals wirklich kippte. Also, ab diesem Moment rückten Zeitungen von ihm ab, die ihn zuvor jahrelang unterstützt hatten. Eisenhower, der Präsident dann, der McCarthy lange toleriert hatte, der entzog ihm auch die Unterstützung. Und Ende 1954 stimmte der Senat mit recht deutlicher Mehrheit, ich glaube nur mit 22 Gegenstimmen, für eine formelle Rüge an McCarthy, eine Censure. Und das ist eine große Seltenheit und das hat ihn politisch isoliert.
Und was macht das mit McCarthy?
Ja, jetzt geht's dann wirklich schnell. Also McCarthy blieb zwar noch im Senat, aber hatte dann keinen Einfluss mehr. Die Ausschüsse luden ihn auch nicht mehr ein. Presse war auch nicht mehr so. Und auf der persönlichen Ebene, sein Alkoholproblem verschlimmerte sich. Er war wirklich dann gemäß auch ja Aussagen von Kollegen von ihm ständig betrunken, wurde dann auch noch morphiumsüchtig und kurz darauf, 1957, starb er mit 48 in einem Krankenhaus, offiziell an Hepatitis, glaube ich, aber der Alkoholmissbrauch war da sicher mitentscheidend.
Ja. Und interessanterweise, nach seinem Tod verschwand ja sein Name relativ schnell aus den Schlagzeilen. Was hingegen blieb, war der Name an sich, McCarthy, als Schlagwort, als Begriff, als Warnung auch. Später hat man dann eben von diesem McCarthyismus gesprochen. Was hat man dann auch im Rückblick verstanden unter diesem Begriff?
Ja, schon Ende der 1950er Jahre begann sich der Begriff eigentlich zu verselbstständigen, wenn man das so nachliest. McCarthyismus meinte dann ganz schnell jetzt nicht mehr nur die Taktiken von Joe McCarthy und seine Übertreibungen und sein ganzer Stil, seine Person, sondern es war vielmehr allgemein gemeint auf eine Politik des Verdachts. Also auch den Versuch, irgendwelche Loyalitätsbeweise zu erzwingen mit öffentlicher Gesinnungsprüfung. Und es ging eigentlich ganz schnell vielmehr um eine Haltung, nicht mehr um eine Person. Und ist auch interessant, dass dann dieser Begriff immer wieder auftaucht in verschiedenen Kontexten. Also während des Vietnamkriegs, in der Bürgerrechtsbewegung, später dann auch nach dem 11. September. Es kommt in ganz unterschiedlichen Kontexten und auch von unterschiedlichen Kreisen verwendet immer wieder auf. Aber ich glaube, die Konstante ist immer, dass Angst zur politischen Währung wird. Und wenn das der Fall ist, dann nimmt man diesen Begriff, der ist kurz verständlich für die allermeisten Amerikaner, erinnert auch an eine Zeit, eben die dann heute noch immer noch ziemlich präsent war, sehr lange.
Ja, und damit sind wir ja auch zurück in der Gegenwart. Also auch heute taucht der Begriff wieder auf, oft im Zusammenhang mit Trump. Einige oder viele Kommentatoren sprechen bereits von einem neuen McCarthyismus, weil eben politische Gegner öffentlich diskreditiert werden, weil man Listen ankündigt. Und die Frage ist natürlich auch für uns als Geschichtspodcast, wir versuchen das ja immer ein bisschen einzuordnen, wie berechtigt ist so ein Vergleich?
Ja, also ich glaube, wir sind ja nicht Fans von Trump und Trumpismus, aber so mit dem, als historische Warte würde ich sagen, der Vergleich hinkt.
Ja.
Es gibt Parallelen, aber die liegen sicher nicht in der Struktur. Wenn man sich McCarthy anschaut, der nutzte den Staat und die Staatsmacht, um Verdacht zu verbreiten. Und ich würde sagen, heute sind es schon eher mediale Mechanismen, die da spielen, die jetzt nicht unbedingt so viel damit zu tun haben, wer an der Macht sitzt. Wenn man in die Vergangenheit schaut und versucht, eine Lehre draus zu ziehen, dann finde ich, musste man zum Beispiel, das wird fairerweise in den USA auch gemacht, kann man sich zum Beispiel diese Person, dieses Joseph Welch anschauen. Also dieses Armeeanwalts, der da eben diesen berühmten Ausspruch gemacht hat, also have you no sense of decency, also gibt es denn eigentlich gar keine Grenze mehr? Und in den USA gab es zumindest eine Zeit lange die Appelle an die Republikanische Partei, dass sie doch Trump irgendwie mal sagt, hey, jetzt reicht's. Das ist dann die Rede ist dann manchmal vom Welch-Moment. Also wenn man die Hoffnung hat, dass dann Leute aufstehen und sagen, hey,
die anständigen Konservativen.
Ja, genau. Also die Leute wie das ein John McCain war zu Beginn von Trumps erster Amtszeit, gab es noch ein paar wenige andere, aber man muss auch sagen, diese Leute gibt es heute nicht mehr. Fast nicht mehr.
Oder sie wurden parteiintern rausgedrängt.
Ja, rausgedrängt, mundtot gemacht oder haben sich selbst in dem Sinn mundtot gemacht. Also ich glaube, wenn man so diese Zeit anschaut und sich überlegt, ja okay, was drängen sich da auch für, finde ich, interessante Parallelen auf, dann denke ich immer zuerst an diesen Joseph Welch und die Hoffnung, die heute nicht mehr sehr lebendig ist, dass es dann da auch so einen Moment geben wird. Ich sehe jetzt den nicht unbedingt im Trumpismus-Zeitalter, in dem wir heute sind, aber kann ja noch kommen.
Ja, mit dieser düsteren Aussicht gehen wir für einmal nicht mit einem positiven Schlussstatement aus dieser Folge, allen hochspannend. Ganz herzlichen Dank für diese Tour durch die McCarthy-Ära. Eine Folge über McCarthy, mit den McCarthyismus in den USA in den frühen 50er Jahren. Wir hören uns wieder in 2 Wochen mit einer neuen Folge. Bis dahin, liked uns, teilt uns, erzählt es allen Freundinnen und Freunden. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Bis dahin, macht's gut. Bis bald.
Bye-bye.